Guten Morgen. Schön, dass du da bist am Livestream, aber auch hier. Und ganz speziell möchte ich euch begrüßen, liebe Täuflinge. Wird sich gleich noch zeigen, was das alles bedeutet, gell? Aber schön, dass ihr da seid. Da freue ich mich sehr. Und dass ihr diesen Weg hierher gefunden habt mit Jesus Christus und das bekennen wollt. Ich freue mich, dass wir so ein großes Fest hier in der Gemeinde haben dürfen. Und es ist ein sehr großes Fest, weil da ein klares Bekenntnis ist, ich gehöre zu Jesus Christus und ich will und ich nehme bewusst jetzt das aus der Hochzeit in guten und schlechten Zeiten ihm nachfolgen. Wenn man in schlechten Zeiten seine Beziehung immer hinwirft, wird es schwierig. Das hat man vielleicht schon bemerkt, wenn man verheiratet ist oder allgemein auch in Freundschaften. Aber es gibt einen, der seine Beziehung immer aufrechterhält und das ist Jesus Christus. Und man kann eine Taufe sehr gut mit einer Hochzeit vergleichen, weil es ein öffentliches Bekenntnis ist an das, was man ja innerlich schon vollzogen hat. Sie haben Ja gesagt zu Jesus. Sie haben gesagt, ja, ich will mit dir leben. Hat man an der Hochzeit meistens auch. Also wenn man dann zusammenkommt und dann eine Hochzeit feiert, ist es ja nicht so, dass man sagt, ah, ich kenne dich nicht, aber ich heirate dich trotzdem. Ich weiß, dass es mittlerweile auf dem privaten Sender so ein Format gibt. Bin ich kein Fan davon. Aber es ist dieses, wir gehören zusammen und wollen das mit anderen feiern und wollen das zeigen. Das ist Taufe. Und die Taufe ist das symbolisch, was wir innerlich vollzogen haben und hier und jetzt zeigen dürfen an alle anderen. Und das finde ich auch so schön, man tauft in eine Gemeinde hinein. Hier in die Emanuel-Gemeinde, in eure Gemeinde. Und wiederum, was ich auch schön finde, das sind unsere Täuflinge als Gemeinde. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, sie zu lieben, auch wenn sie manchmal schwierig sind. Wir haben die Verantwortung, ihnen zu vergeben, ihnen zu helfen und ihnen weiterzugeben, was Christus uns anvertraut hat. Das ist für uns als die Gemeinde die Verantwortung. Ich finde es so schön, dass wir heute auch einen Text betrachten dürfen, den ich aufgrund der Länge des Textes, keine Panik bitte, aufgrund der Länge des Textes zusammenfassen werde, aber der inhaltlich genau das widerspiegelt, was die Taufe eigentlich bedeutet. In Johannes 11, 1 bis 44 ist es die berühmte Geschichte mit Lazarus. Wir kennen sie. Ich fasse sie kurz zusammen und werde dann die Gedanken dazu noch los. Es ist dieses Geschwisterpaar, ne? Maria, Martha und Lazarus. Und wir erfahren in Johannes 11, 1 bis 44, dass Lazarus krank liegt. Und wenn jemand krank liegt in der Bibel, heißt es, er liegt eigentlich im Sterben. Also Krankheit ist eine Sache, aber krank liegen war schon deutlich, das ist jetzt eigentlich vorbei. Maria, Martha und Lazarus sind vermögend, das kann man dem Text auch entnehmen, sind viele da, die mittrauern, das macht man nur bei reichen Menschen, bei Armen interessierte es damals niemand. Und sie sind dort und sie haben das Salböl bei Jesus ausgeschüttet, auch ein Zeichen dafür, dass sie sehr reich sind, aber in ihrer Not wissen sie nicht weiter und sie rufen zu Jesus, er soll kommen. Sie wissen, in allerletzter Konsequenz gibt es nur einen, der Antworten hat. Antworten des Glaubens, des Vertrauens. Nicht immer die Antworten, die uns passen. Und sie rufen ihn und dann erfahren wir aber auch, dass Jesus noch 2 Tage wartet und erst am 4. Tag ankommt und da ist Lazarus schon tot. Und die Trauer ist groß. Martha rennt dann Jesus entgegen und sagt, Herr, wärst du hier gewesen? Sie macht ihm sogar noch richtig Vorwürfe. Wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria kann es nicht. Sie kann nicht zu Jesus kommen, weil sie in tiefer Trauer ist, tief verletzt ist. Und sie kann nicht zu ihm rennen. Und dann sagt Jesus diesen berühmten Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und dann gehen sie zu dem Grab, lassen es öffnen und Lazarus kommt hervor, lebend. Das kann nur Jesus. Ich habe es gerade schon angesprochen, Jesus, als er diese Not erfährt, wartet 2 Tage. Das ist ein unheimlich spannender Text. Wir wollen ja immer gleich Lösungen. Wir wollen immer gleich haben, dass sich etwas tut. So beten wir ja auch. Effekt. Und liebe Täuflinge, es kann sein, dass ihr schon für Dinge gebetet habt und es ist nicht passiert. Ich habe auch schon erzählt, ich bete manchmal für einen Porsche, aber der ist einfach noch nicht gekommen. Aber man soll nicht aufhören. Aber das ist dieser Punkt. Wir machen etwas und erwarten etwas und es tritt nicht ein. Man hat sogar das Gefühl, als ob Gott das nicht hören würde. Und genau, liebe Täuflinge, das kann immer wieder vorkommen. Aber ich kann euch eins sagen, Jesus weiß, was er tut. Ich bin Modellbauer. Und jeder, das weiß, da muss man anfangen mit so einem Gussrahmen, im schlimmsten Fall ganz viele Gussrahmen, und es fängt erstmal klein an. Wenn man immer gleich das komplette Produkt am Ende hat, könnte man verzweifeln. Viel Spaß bei verschiedenen Kriegsschiffen aus dem Mittelalter oder auch später. Und man fängt klein an und meistens fängt es mit zwei kleineren Teilen an. Und so Stück für Stück wird man durch den Bauplan hineingenommen, was am Ende rauskommen soll. Der Vorteil bei Jesus, und darum weiß er auch, was er tut, ist, dass er das Komplette im Blick hat. Nicht nur Schritt für Schritt, sondern das, was am Ende auch dabei rauskommt und was wird. Und das Spannende an der Geschichte ist, Jesus wartet zwei Tage, weil er weiß, was er tut. Das hatte etwas mit dem damaligen jüdischen Volksglauben zu tun. Man glaubte damals, dass ein Mensch erst am vierten Tag tot ist. Das heißt, wäre Jesus am zweiten oder am dritten Tag gekommen und hätte Lazarus auferstehen lassen, hätten sie gesagt, der ist ja gar nicht tot gewesen. Aber am vierten Tag, dort wo er eintrifft, ist ganz klar, Lazarus ist tot. Und das ist ein Wunder, was hier passiert. Aber Jesus mutet auch Maria und Martha die Situation zu. Vom Lazarus wollen wir noch gar nicht reden. Aber er kommt. Und das finde ich auch so schön. Er macht sich auf den Weg und er hat übrigens zu diesem Zeitpunkt sein Leben riskiert, weil in dieser Gegend wurde er immer gerne angeklagt und man wollte ihn steinigen. Er kommt, er geht diesen Weg. Und dann möchte ich euch, liebe Täuflinge, einladen, auch wenn es sich manchmal anfühlt, als ob Gott nicht da wäre, auch wenn es sich manchmal anfühlt, als ob er sich ewig Zeit lässt. Er ist da und er kommt und er sieht dich und ihm ist es nicht egal. Wir erfahren am Ende der Geschichte, dass er selber weint. Oh ja, Jesus hat geweint. Er kennt das Leid dieser Welt. Und er kommt, weil er eben weiß, was er tut. Als er dann eintrifft, am vierten Tag ist klar, Lazarus ist definitiv tot. Es gibt da kein Zurück mehr. Und er kommt in dieses Dorf und dann wird der Martha zugesagt, ne, er kommt. Sie rennt los, rennt ihm entgegen. Maria kann es nicht. Und ich finde es so schön bei Maria und Martha. Wir haben die eine, die trotz aller Zerwürfnisse, trotz aller Probleme zu Jesus rennt. Und wir haben die andere, die es einfach nicht kann. Und das, liebe Täuflinge, kann passieren. Es kann sein, dass du in deiner Not immer weißt, wo du hingehen kannst. Aber es kann natürlich auch sein, dass du manchmal in der Not nicht mehr kannst, weil die Ereignisse so schlimm sind, weil so viel passiert in dieser Welt, auch in deiner persönlichen Welt, dass du gar keine Kraft mehr hast. Wir kennen das, wir schauen in die Nachrichten, wir haben Krieg, Inflation und irgendwie sind es keine guten Nachrichten. Dann gibt es natürlich noch unsere persönlichen Herausforderungen, Krankheit und Leid. Wo gehen wir da eigentlich hin damit? Was machen wir damit? Also manchmal, wenn ich die Nachrichten schaue, denke ich, boah, es ist eh vorbei, kann mich direkt eintüten lassen und fertig. Was will ich denn noch in dieser Welt? Aber es gibt jemand, der da Hoffnung hat. Und das weiß auch Martha, als sie hingeht. Und sie rennt zu ihm und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Und sie geht zu ihm. Und wisst ihr, was das ist? Erstmal Vorwürfe. Wo warst du? Warum hast du nicht gehandelt? Ich habe doch gebetet. Wir haben doch nach dir gerufen. Und es wird öfters so im Leben sein, dass wir dieses Gefühl haben, dass wir rufen, aber es passiert nichts. Es wird öfters so sein, dass wir meinen, jetzt müsste er doch handeln. Und es passiert etwas ganz anderes. Ich finde erstmal so schön, Jesus hält diese Vorwürfe aus. Er straft sie nicht. Er sagt nicht, oh, du kannst mir doch keine Vorwürfe machen. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin Gott. Sagt er gleich dann noch mit, ich bin, ne? Ego imi im Griechischen, ich bin der, ich bin, das ist der Gottesname im Griechischen. Er sagt es in der vollen Autorität, was er dann sagt. Aber er macht ja keine Vorwürfe. Und weißt du warum? Weil Jesus weiß, wie es ist. Er weiß, wie es ist, wenn man verraten wird. Er weiß, wie es ist, wenn man Angst hat, Todesangst, dass man Blut schwitzt. Er weiß, wie es ist, wenn man einsam ist und alleingelassen wird in der Not. Das weiß er alles. Und darum versteht er dich auch. Und er versteht in diesen tiefen Momenten, und das möchte ich euch nochmal klar zusagen, auch eure Zweifel, eure Sorgen und eure Vorwürfe. Und Jesus steht da drüber, weil er dich, und es steht so schön da drüben in Johannes 3,16, ne, das habt ihr später im Blick, wenn getauft wird, das ist immer schön, wenn er wieder auftaucht, dass Jesus euch liebt. Mehr als dich irgendein Mensch lieben kann, liebt dich Jesus. Und ich weiß, dass wir manchmal in manche Situationen unseres Lebens große Fragenzeichen haben. Aber bitte immer daran denken, er hat den gesamten Plan im Blick. Und er hält diese Vorwürfe aus. Er weiß, was es bedeutet. Und dann sagt sie, Martha, dann sagt sie, ich weiß, dass dir Gott geben wird, ne, was du magst. Sie hat dann immer noch dieses Vertrauen, auch in den Zweifeln. Übrigens, Maria macht später nur Vorwürfe, hält Jesus aber auch aus. Und dann sagt Jesus diesen berühmten Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ja, jetzt kommt das, was Jesus sagt, dieser Inhalt, ich bin, wie schon gesagt, Egoemie in der Sprache der Bibel. Ich bin, der ich bin. Er sagt es in der vollen Autorität. Ich bin Gott. Ich habe das in der Hand. Und ich bin die Auferstehung. Der Anastasis, da kommt der Name Anastasia her, die Auferstandene im Krieg. Und das Leben, Zoe, das ist das Leben, da kommt der Zoe her. Aber dieses Leben bin ich auch. Das heißt, Jesus vertröstet nicht auf die Ewigkeit. Sondern Jesus sagt, ich bin hier und jetzt das Leben. Du darfst hier und jetzt Freude haben und Hoffnung. Und es gibt immer Hoffnung und immer Licht in Jesus Christus. Und ich weiß, dass die Zeiten ganz düster gerade werden und vielleicht auch dein persönliches Leid auch groß ist. Und Jesus ist immer unsere Hoffnung. Und immer unser Licht. Warum? Weil er alles in der Hand hält. Und er hat den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt am Kreuz. Und das kann er sagen. Ich bin dieser Gott, diese Auferstehung und das Leben. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade in der Taufe symbolisieren. Ne? Wir stehen, also die stehen da drin, ich bin auch mit dabei. Ne? Und dann wird untergetaucht, das steht für den Tod. Und dann wird wieder hoch. Ich lasse euch nicht so lange unten. Dann kommt ihr wieder hoch und das ist die Auferstehung. Ne? Manche Pastoren haben gesagt, muss man länger unterlassen, dass man es mit dem Tod besser versteht. Aber das ist nicht mein Stil. Gell? Und dann ist da diese Auferstehung, ne? Dieses Leben, das zeige ich. Aufgrund deines Bekenntnisses. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er ging in den Tod. Das heißt, Jesus weiß sogar, wie der Tod ist. Er hat sogar den Tod geschmeckt, wo wir uns vor dem Tod ja fürchten. Wie wird das sein? Und Jesus weiß sogar, wie der Tod ist. Aber er hat auch dieses Leben. Und er sagt, wer an mich glaubt, und jetzt kommt dieses berühmte Wort Glauben. Und Glauben ist nicht nur irgendwie, ich glaube, dass morgen das Wetter besser wird. Oder die Inflation aufhört, als Schwabe. Sondern Glauben heißt, ich vertraue, das ist ein Beziehungswort in der Bibel, ich vertraue Jesus, dass er mein Herr und Erlöser ist. Und wenn Jesus sagt, ich bin dieses Leben, gibt es auch keinen anderen, der dieses Leben schenken kann, der diese Hoffnung schenken kann und diese Perspektive, wir haben es am Anfang gesungen, Perspektive Ewigkeit. Wenn Jesus hier vom Leben spricht, dann wissen wir alle, wir müssen einen Tod sterben, dann gibt es altersbedingt, krankheitsbedingt, Unfall. Aber es geht um dieses ewige Leben. Was kommt danach? Und da hat Jesus eine klare Antwort drauf. Da werden alle Tränen abgewischt. Es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei mehr sein. Alle Tränen abgewischt, die wir in diesem Leben haben. Oh ja, wir haben Tränen. Manchmal heimlich, auch wir Männer. Manchmal ganz offen. Wir haben Tränen und es werden abgewischt. Und es geht nur in der persönlichen Beziehung. Wie kann man den Tränen abwischen, wenn ich auf dem Schoß des Vaters sitze und er wischt mir die Tränen ab und sagt, ich weiß das alles. Er wird sagen, es wird kein Geschrei mehr sein. Was ist es gerade für Kriegsgeschrei? Was ist es vielleicht auch manchmal laut in unseren Familien, Geschrei miteinander, untereinander? Sagt, es wird aufhören. Und es wird kein Leid mehr sein und der Tod wird nicht mehr herrschen. Wer schon mal im Grab stand, der weiß, dass der Tod endgültig ist. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Da kann man auch nichts mehr machen. Da hilft kein Geld, keine Intelligenz, nichts mehr. Da stellt sich nur die eine Frage, woran glaubst du? Und diese Frage, Täuflinge, habt ihr beantwortet. Ich glaube an Jesus Christus und dass ich weiß, wenn ich sterbe, wo ich hingehe, nämlich in die Ewigkeit zu ihm. Und dann diese Frage, glaubst du das? Vertraust du ihm? Und Martha hat dann dieses Ja, Herr, ich glaube. Ja, ich glaube das. Es ist nicht mehr, aber es ist auch nicht weniger. Und es ist ein Bekenntnis. Und es ist das, was wir als Gemeinde glauben. Es ist das, auf was wir hoffen und was immer unsere Perspektive ist. Und, liebe Täuflinge, dieses Auferstehen, dieses Leben, diese Ewigkeit, das kann dir keiner nehmen. Man kann dir alles nehmen, Schönheit, Gesundheit, man kann dir deine Ehre nehmen und jetzt auch im Schwabenland sogar das Auto, man kann dir das Häusle nehmen, man kann alles. Und wer schon mal was verloren hat, der weiß, von was ich spreche, wie weh das tut, wenn man etwas verliert. Man kann Ehre und Stolz verlieren. Was man dir niemals nehmen kann, ist diese Liebe und Zusagen Gottes. Und darauf dürft ihr ein Leben lang bauen. Und auch wir als Gemeinde haben die Aufgabe, sie daran zu erinnern und sie in Liebe zu tragen und auch manchmal zu ertragen. Das finde ich so schön. Wir dürfen uns in Liebe auch ertragen. Glaubst du das? Ihr glaubt das und bekennt das gleich in dem wunderbar warmen Wasser. Ich habe das getestet, muss ja auch rein. Und dann ist das so schön. Und wir machen die Taufe dann auch immer am Bergsee. Das ist auch schön, ist kalt, aber ist auch schön. Aber ich freue mich, dass wir das hier und jetzt machen und dass ihr diesen Mut aufgebracht habt, vor diesen Menschen hier das zu bezeugen. Eine Sache ist mir in dieser Geschichte, zwei Sachen sind noch wichtig. Sie rennt dann los zu Maria und sagt, der Herr ist da, er ruft nach dir. Und das ist auch so ein schönes Bild für Gemeinde, da wo wir nicht mehr können, wo ich einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht, haben wir Brüder und Geschwister und so geht es in der Gemeinde. Wir sind eine Familie, das geht weit über familiäre Bande hinaus. Wir sind eine Familie, die uns daran erinnern dürfen, Jesus ist da und er ruft dich. Und das ist in Liebe. Und nochmal, Maria rennt dann auch zu Jesus, macht ihm Vorwürfe und er hält das alles aus in seiner Liebe. Wir erfahren dann in Vers 35, 36, ne, komm und sieh, und Jesus weinte. Er weinte, weil ihn die Sache berührt, weil er weiß, wie schlimm der Tod ist. Und dann gehen sie dorthin und dann kommt dieser Gedanke, sie stehen vor dem Grab und es ist das Grab eines Reichen. Da ist ein großer Stein davor gestellt worden. Dann ist da so eine Kammer, da hinten noch eine kleinere Kammer, da lag der Leichnam. Die Armen wurden dann irgendwie anders verscharrt. Aber das ist das Grab eines Reichen, wo Lazarus liegt und sie gehen dorthin. Und dann fand ich diese Stelle so spannend. Jesus, und so viel kann man schon mal spoilern, ohne jemanden zu überraschen, Jesus wird Lazarus auferstehen lassen, weil er es kann. Aber da ist dieser große Stein und der steht vor dem Grab. Und Jesus ruft, nehmt den Stein weg. Und ich habe mich an dieser Stelle immer gefragt, warum macht Jesus nicht den Stein noch weg? Also so im Komplettpaket des Wunders, ne? So ein Stein weg, das sieht sicher gut aus und dann Lazarus kommt mal raus. Und, ja, das wäre so ein Gesamtpaket für mich. Nein, der Stein bleibt, der Stein muss weggenommen werden. Ich möchte euch fragen, liebe Täuflinge und alle anderen auch, was sind denn so deine Steine, die weg müssen, bevor man die ganze Herrlichkeit Gottes sieht? Was ist dieser Stein, der vielleicht weg muss? Vielleicht ist es das Thema Vergebung. Was für ein Thema, ne? Vergeben. Vergeben kann man nur mit Jesus. Und Vergebung ist so wichtig, weil Vergebung, wenn man nicht vergibt, das macht bitter, das zerstört. Es zerstört dein Leben und deine Beziehung. Und es ist diese Freiheit, wo Jesus sagt, ich zeig dir, wie du ohne Last leben kannst, wie du loslassen kannst, lern von mir. Das Thema Liebe, was wir erwarten, was wir bekommen. Und wir können von Jesus lernen, was Liebe ist. Das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, 1-13, wunderbarer Text. Und da geht es nicht um Hochzeit zwischen Mann und Frau, da geht es um Gemeinde, um Leben miteinander. Das Thema Verletzungen, vielleicht das Thema Krankheit oder vielleicht gerade deine gegenwärtige Situation, wo du nicht weißt, was ist mit diesem Stein. Das Spannende für mich ist, Jesus will, dass dieser Stein weg ist. Und wenn Jesus will, geht dieser Stein weg. Die Frage ist oft, wollen wir es? Und so wie ihr euch für Jesus entschieden habt, ist Vergebung eine Entscheidung. Und es fängt mit einer Entscheidung an. Wenn wir immer darauf warten, dass wir uns gut fühlen beim Thema Vergebung, viel Spaß, das kann ein Leben lang dauern. Und dann am nächsten Tag fühlen wir uns nicht mehr gut. Es ist diese Entscheidung, dass dieser Stein weg soll und dieser Stein wird weggebracht. Und Jesus fängt an zu beten. Und dann kommt Lazarus heraus. Die Schwester ruft doch, ne, mach das nicht, Jesus, der stinkt schon. Auch keine schöne Aussage, aber das war dem Verwesungsprozess wahrscheinlich geschuldet. Er stinkt schon und Lazarus kommt heraus und es ist auch kein Verwesungsprozess mehr da. Es ist ein unheimlich großes Wunder. Es ist ein Bild dafür, was Jesus noch möglich macht. Ewiges Leben. Dieser Stein ist weg und was sie sehen ist, die ganze Herrlichkeit Gottes. Das, was Gott möglich macht. Aber mit was fängt es an? Mit einer Entscheidung. Mit einer Entscheidung, mit ihm zu leben, aber auch mit einer Entscheidung, ihm täglich nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Entschuldigung. Und das war immer schon Gottes Plan. Das, was dann am Ende mit Lazarus passiert. Das wusste Maria und Martha nicht, das wussten nicht mal die Jünger. Und wir wissen vieles auch nicht. Und darum geht es immer um dieses Vertrauen. Und ich möchte euch eins am Ende dieser Predigt zusprechen: Vertrau Gott. Und ich möchte eins an die Gemeinde bitten: Betet für sie, dass diese Entscheidung täglich getragen wird von uns im Gebet. Seid da für sie, liebt sie, vergebt ihnen, ertragt sie. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Denn sie werden in eine Gemeinde hineingetauft. Und das sind wir als Gemeinde. Und die Familie natürlich auch. Finde ich schön. Schön, dass du, dass sie da sind, um dabei zu sein, wie jemand diese Entscheidung trifft und was für ein Fest es ist. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Ich würde noch zum Abschluss beten und dann dürfen wir die Kinder wieder reinholen. Herr Jesus Christus, danke für die Taufe. Danke, dass dieses Bekenntnis jetzt da ist. Danke, dass du der Herr und Gott bist und dass du Antworten hast des Glaubens auf diese Frage, was kommt nach dem Tod? Warum sind manche Dinge so, wie sie sind? Und die große Antwort ist immer von dir: Vertrau mir. Ich weiß, was ich tue, weil ich der Vater bin, allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Danke, dass wir das heute bekennen dürfen, dass du der einzige Weg bist für das ewige Leben. Und danke, dass du hier bist, weil du es versprochen hast, Jesus, in deiner unendlichen Liebe. Amen.